So, wir sprechen heute mit Thomas Walter per Telefon zugeschaltet aus Venezuela. Thomas Walter ist seit 1995 auf der Flucht, weil er wegen mutmaßlichen Versuchs, den Bau eines Abschiebegefängnisses zu verhindern, von den deutschen Ermittlungsbehörden als vermeintlicher linksradikaler Terrorist verfolgt wird. Mittlerweile nach vielen Jahren auf der Flucht und im Untergrund unter dem Radar der Ermittlungsbehörden lebt Thomas Walter im Asyl in Venezuela. Eine Rückkehr nach Deutschland, ohne dass da der Knast droht, ist erst 2035 möglich, wenn die vorgeworfene Tat verjährt ist. Wir haben ja in dieser Ausbruchssendung das Thema Beziehung und wollen auch gerne mit Thomas über dieses Thema sprechen, darüber, welche Auswirkungen oder Wechselwirkungen die Flucht und das Leben im Untergrund auf soziale Beziehungen beispielsweise zu Familie und Freunden hatte und auch immer noch hat. Hallo Thomas, wir freuen uns sehr, dass wir heute mit dir sprechen können.
Ja, nun. Hallo, Ja, hallo.
Hallo.
Schön, ja, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Schieß los, ja.
Ja, nun, du musstest vor 25 Jahren, als die Fahndung eingeleitet wurde, sehr überstürzt abtauchen und das alte Leben hinter dich lassen. Vermutlich war der Kontakt zu deinem Umfeld auch nicht mehr so ohne weiteres möglich. Kannst du uns erzählen, wie das für dich damals vor 25 Jahren war, meine ich, wie sich der Schritt in den Untergrund auf deine damalige soziale Beziehung ausgewirkt hat?
Ja, das war natürlich schlimm. Also du rechnest natürlich nicht damit und dann von einem Tag auf den anderen brichst du alles ab. Das ist natürlich ein Unding an sich. Wir haben es damals zum Glück geschafft. Wir hatten ganz gute Strukturen, muss ich heute mal sagen. Also wir haben es damals geschafft, noch monatelang, wir haben uns in der Nähe erstmal aufgehalten, in der Nähe von Deutschland, und haben es noch hingekriegt, monatelang noch Besuche zu organisieren, abgesichert, damit wir uns sozusagen verabschieden konnten. Das war uns ganz wichtig. Also Besuche einerseits, um unsere neue Zukunft zu organisieren, aber auch andererseits, dass Leute, die uns nahestanden, uns nochmal besuchen konnten und mal Abschied nehmen konnte. Wir hatten damals eben relativ gute Organisationsstrukturen, wo man sowas sicher hinkriegen konnte, dass man sicher sein konnte, dass die Leute, die einen besuchen, eben keine Polizei im Schlepptau haben. Das war fast schon wissenschaftlich organisiert und hat ganz gut funktioniert. Und so konnten wir selbst Familienmitglieder noch sehen, obwohl die permanent überwacht wurden. Das hatten wir damals, wie gesagt, hingekriegt. Von daher war der Schnitt war natürlich brutal, aber wir hatten auch noch die Möglichkeit, sozusagen in ganz wichtigen Fällen noch Sachen abzuklären, uns zu verabschieden und neue Kontakte auszumachen. Wir haben dann ein Postsystem uns überlegt, wie wir die nächsten Jahre und Jahrzehnte dann wurden daraus uns nach wie vor schriftlich in Verbindung bleiben können, ohne dass das irgendwie mitgelesen wird von den Fahndern.
Okay, das heißt, es gab dann gar nicht so diesen ganz definitiven, endgültigen Kontaktabbruch, sondern ihr hattet noch weiterhin Möglichkeiten, in Kontakt zu bleiben.
Ja, genau.
Okay. Ja, dann auf der Flucht vor der Justiz hast du bestimmt auch viele neue, nette Leute kennengelernt. Uns würde mal auch interessieren, wie das dann war. Hatte man da eine andere Identität und musste dann quasi was von sich preisgeben, was man eigentlich gar nicht ist? Oder wie kann man sich das so vorstellen? Gab es da irgendwelche Schwierigkeiten oder besondere Herausforderungen im Hinblick auf soziale Beziehungen auf der Flucht und im Untergrund?
Ja, also generell kannst du natürlich, wenn du abgetaucht bist, kannst du nicht allen Leuten erzählen, wer du bist, sonst bist du schnell aufgeflogen, das ist klar. Mhm. Das heißt, grundsätzlich läufst du mit irgendeiner ausgedachten Legende in der Gegend rum und erzählst niemand deine wahre Geschichte. Aber natürlich gibt es auch Ausnahmen. Du kommst halt irgendein fremdes Land oder einen fremden Ort, kommst du ja wahrscheinlich nicht ohne Kontakte. Das heißt, du kennst erstmal welche. Und dann kennen die wieder welche und nach einer Weile, weil der Kontakt enger wird, entschließt man sich dann doch, die einzuweihen. Also es gab über die Jahre immer Leute, die ins Vertrauen gezogen wurden, die unsere Geschichte kannten. Und ich könnte so ganz pauschal, könnte ich auch mal sagen, da, wo dieses Wissen nicht bestand, also wo Leute sozusagen nur unsere Legende kannten, die falsche Geschichte, da entstanden auch keine richtigen Beziehungen. Das ist irgendwie, das geht gar nicht so richtig, wenn du dich verstellen musst. Also das hat irgendwie keinen Bestand. Also das ging tatsächlich nur, entweder ist was sehr Heftiges passiert, emotional, und du hast dann ziemlich schnell dich entschlossen, dich zu outen, was natürlich ein Risiko ist, ne? Mhm. Oder entstand gar keine richtige Beziehung zu Leuten, die es nicht wussten. Das kann ich eigentlich so pauschal über die Jahre sagen.
Okay, ja, spannend.
Und 2015 habt ihr dann Asyl bekommen in Venezuela. Was für eine Wirkung hat das dann auf deine Beziehung gehabt? Das war wahrscheinlich eine Erleichterung.
Ah ja, das war der Wahnsinn nach der ganzen Zeit. Also ich meine, vielleicht sind ja Leute auch unterschiedlich. Bei uns dreien war das auch unterschiedlich. Bei mir ist die Familie ganz, ganz, ganz wichtig. Ich bin echt ein Familienmensch. Und dass ich die damals nicht mehr sehen konnte, weil natürlich die Familie für die Verhandlungsbehörden der erste Ansatz sind, um auf jemanden zu kommen. Und tatsächlich hat die Familie auch immer Fehler gemacht und hat Spuren gelegt und so weiter. Also das war einfach ein Ding, das ging nicht mit der Familie. Und das hat mir total gefehlt. Und als ich dann vor ein paar Jahren wieder sozusagen legal, nicht legal, aber wenigstens da doch schon hier legal war, dann war natürlich sofort der Kontakt da. Und meine Mutter hat mich besucht und die Geschwister haben mich besucht. Und also das war wirklich spannend, weil es war, als wäre die Zeit überhaupt nicht, als wäre die Zeit stehen geblieben. Also da war alles gerade wie vorher. Wir haben angeknüpft. Ich wusste immer, ich kann mich auf die verlassen. Die verurteilen mich auch nicht wegen meiner Politik oder wegen meinen Einstellungen. Und ich akzeptiere ihr Leben, was ganz anders ist als meines. Also da gab es überhaupt gar keinen Bruch. Wir haben einfach so angeknüpft, als wäre nichts passiert. Was viel anstrengender war oder auch immer noch ist irgendwie, waren die Beziehungen zu früheren Genossen, also Leute oder Genossinnen und Genossen, Leute, mit denen man über eine Szene, Politik oder andere Sachen so verknüpft war. Da haben sich doch die Leute ganz schön geändert. Ich habe mich geändert, wir haben uns geändert und ganz viel hat da nicht mehr zusammengepasst. Ich habe mich da die ganzen Jahre immer ziemlich dran festgeklammert fast schon an diese Vorstellung, dass ich Teil einer Bewegung bin. Da werde ich jetzt rausgerissen, aber das ist nicht aus freien Stücken. Und sowohl die Bewegung als auch ich bewahren das einfach in einem stillen Kämmerlein des Herzens. Bewahren wir diese Enge, diese Nähe, bewahren wir einfach auf und tun so, als wäre nichts. Und das hat aber so nicht funktioniert, als wir uns dann irgendwann wieder getroffen haben, weil dann natürlich nach 2015 viele Leute hierher kamen zu Besuch. Da gingen viele Sachen, konnte man gar nicht mehr so anknüpfen, wie man sich erwünscht hätte. Also da war eigentlich der Bruch größer als mit der Familie. Ja.
Okay, spannend. Gibt's noch irgendwas so von deiner Seite, was wir jetzt nicht gefragt haben, was du noch spannend fändest unseren Hörerinnen und Hörern in dieser Themensendung, in der es ja um Repression und Aktivismus geht, gerne mitgeben möchtest von deinen Erfahrungen, die du so im Laufe deines Lebens oder im Laufe auch deiner Flucht- und Untergrunderfahrung gesammelt hast?
Naja, so ganz allgemein könnte ich auf den Weg geben, oder was mir so ein bisschen am Herzen liegt, ist diese, ja jetzt nicht sehr häufig vorkommende, aber halt doch immer wieder mal passiert ist, Situation von Illegalität, dass Leute abtauchen, aus dem Leben verschwinden, das irgendwie ein bisschen offensiver anzugehen. Also ich denke, da könnte man viel mehr machen, als die Leute im Allgemeinen tun. Man hat so eine Angst, Fehler zu machen, und denkt dann, die Polizei weiß eh alles und spricht dann den Namen der Leute nicht mehr aus und verdrängen die so teilweise aus dem Denken auch. Und das ist irgendwie falsch, das finde ich nicht richtig. Also die Leute sind da, sie sind zwar nicht physisch greifbar, aber natürlich sind sie noch vorhanden irgendwo. Und da kann man viel mehr machen, als einfach nur die Leute ausklammern. Man kann versuchen, Kommunikationen herzustellen. Man kann ein kleines Beispiel. Vor ein paar Jahren hat uns ein Video erreicht über verdeckte Wege. Da sind Leute einfach mit einer Kamera auf dem Kopf, sind die durch Kreuzberg gelaufen und haben unsere ganzen alten Straßen, wo wir früher gelebt, geliebt, gekämpft und alles haben die einfach gefilmt. Sowas. So Sachen sind so dermaßen wichtig für einen, weil man so an den alten Sachen natürlich hängt, weil du wirst da rausgerissen und gehst nicht freiwillig weg, ne? Und also so kleine emotionale Flash, die sind total wichtig, wenn man weg ist. Also mein Aufruf, Leute, lasst euch von den Bullen nicht die Leute aus eurem Herzen rausschneiden. Die Leute sind nach wie vor da und die Bullen haben kein Recht, unser Leben so dermaßen zu beeinflussen, wie sie es tun. Das wäre so mein Aufruf.